Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe leichter, genial, normal zum Wunschgewicht. Schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich bin Heike Malisik, eine der Gründerinnen von Lebe leichter, und normalerweise interviewen Beate Nordstrand und ich ja unsere Lebe leichter Coaches. Aber vor der Sommerpause in der letzten Folge hat Beate eine Podcast-Folge alleine aufgenommen über ein Thema, was ihr wichtig war, nämlich Süß. Stoffe. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören in die Folge. Und heute geht es um ein Thema, das ich persönlich richtig spannend finde, nämlich Ballaststoffe. Und ich finde, der Begriff passt nicht ganz so gut zu dem, was es eigentlich ist, weil Ballast klingt ja eigentlich nach etwas, was man loswerden möchte. Wir sprechen davon, alten Ballast abzuwerfen oder unnötigen Ballast mit uns herumzutragen oder Ballast über Bord zu werfen, und ausgerechnet etwas, das unserer Gesundheit richtig gut tun kann, heißt Ballaststoff. Ne? Eigentlich finde ich ziemlich blöd, aber der Name ist historisch ganz interessant, denn der Begriff geht auf den deutschen Physiologen Max Rubner zurück. Der beschäftigte sich bereits im 19. Jahrhundert mit Ernährung und Stoffwechsel, und der bezeichnete Weizenkleie als Ballast für den Magen. Damals ging man davon aus, was unser Körper nicht verdauen oder zur Energiegewinnung nutzen kann, ist mehr oder wenig unnützer Ballast. Es kommt oben rein und unten wieder raus, und ja, dazwischen hat es irgendwie nichts Sinnvolles geleistet. Und heute mittlerweile wissen wir, wie sehr man sich damals geirrt hat. Und vielleicht an dieser Stelle einfach auch mal ein kleiner Einschub. Gerade was das Thema Ernährung betrifft, wird ja viel geforscht. Es gibt täglich viele neue Studien, vieles von dem, was man ursprünglich angenommen hat, ist heute widerlegt. Beate hat das erst in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass sie damals in ihrer Ausbildung als Diätassistentin noch gelernt hat, wie gut und wertvoll Fructose für Diabetiker sei, weil Fructose den Blutzuckerspiegel nicht erhöht und dadurch auch kein Insulin ausgeschüttet wird. Mittlerweile weiß man, dass ein Übermaß an Fructose vor allen Dingen durch den regelmäßigen, auch maßlosen Konsum von gesüßten Getränken. Also da gibt es einfach in super kurzer Zeit einen riesigen Schwall an Fructose, natürlich auch an Glucose, und flutet dann einfach die Leber, und das ist dauerhaft einfach zu viel, weil Fruchtzucker kann nicht gespeichert werden. Das wird dann in der Leber in Fett umgewandelt und kann so zu einer nicht alkoholischen Fettleber führen. Und so gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Studien oder auch Aussagen, ja, wo man sich zum Beispiel um eine Kommastelle vertan hat, ne, und wir als Kinder mussten so viel Spinat essen, oder wo wir dachten, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht. Es gibt viele Mythen, die auch sich wirklich halten, und naja, wer weiß, was es auch in der Zukunft noch für neue Erkenntnisse geben wird. Ne? Also die Forschung hat ja immer wieder auch Neues auf dem Zettel, und deshalb bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan davon, dass man seinen gesunden Menschenverstand einsetzt, ne? Auch nicht immer alles sofort glaubt, und ich glaube, dass ein Schlüssel einer gesunden und ausgewogenen Ernährung einfach das Maß ist. Das hat Beate auch in der letzten Podcast-Folge so schön erklärt. Ein Glas Cola Light macht der Leber sicherlich nichts aus, oder ein Eiweißpudding mit ein bisschen Süßstoff oder mal ein Stück Kuchen. Das Maß auf dem Teller, sogar das richtige Maß beim Sport, auch das kann ja exzentrisch betrieben werden. Und ich denke, wenn wir alles mit Maß einhalten, ja, dann kann das auch gelingen, dass wir uns gut und gesund auch ernähren. Und dann wird auch etwas, was wir mal zu uns nehmen, was vielleicht nicht ganz so gesund ist, nicht ganz so tragisch sein. So, jetzt aber mal zurück zum Thema. Ich will ja heute über Ballaststoffe sprechen. Also, wichtig, sie sind kein Ballast, hat man mittlerweile herausgefunden. Ballaststoffe, die liefern zwar kaum direkt verwertbare Energie für unsere Körperzellen, aber sie können an unglaublich vielen Stellen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen. Also zum Beispiel auf unsere Verdauung, auf unsere Sättigung, unseren Blutzucker, unseren Cholesterinspiegel, unsere Darmbarriere, auch unser Mikrobiom und auch auf Entzündungsprozesse im Körper. Und deshalb möchte ich heute einfach mal ganz ausführlich mit dir über diese Ballaststoffe sprechen. Also, was sind denn Ballaststoffe überhaupt? Ballaststoffe sind Bestandteile unserer Nahrung, die unser Körper im Dünndarm nicht oder nicht vollständig verdauen und aufnehmen kann. Also die meisten Ballaststoffe gehören chemisch gesehen zu den Kohlenhydraten. Es gibt allerdings Ausnahmen, zum Beispiel das Lignin. Aber vielleicht hast du das auch schon mal gehört, wenn wir Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis essen, dann zerlegt unser Verdauungssystem die darin enthaltene Stärke Schritt für Schritt in kleinere Einheiten, also nachher in kleinere Zuckereinheiten und schließlich eben in sogenannten Einfachzucker und für den Körper, für die Energiegewinnung nachher in Glucose. Und dafür besitzen wir entsprechende Verdauungsenzyme. Also im Mund beginnt das mit der Alpha-Amylase, im Dünndarm dann auch und auch in der Dünndarmschleimhaut sitzen spezielle Enzyme, die quasi dann diese restlichen Zweifachzucker aufspalten in sogenannte Einfachzucker und das, was übrig bleibt, also gerade von der Stärke, das ist dann die Glucose. Und bei vielen Ballaststoffen funktioniert das anders. Also da fehlt uns im Körper das passende Enzym, um bestimmte Bindungen zu spalten. Und ich erkläre das immer ganz gern mit so einer Schere, ne? Also stell dir mal vor, unsere Verdauungsenzyme sind verschiedene Scheren und für manche Verbindungen haben wir die genau passende Schere in der Schublade und schnipp, schnapp, ne, wird die Verbindung getrennt und dann können einzelne Bausteine aufgenommen werden. Und bei den Ballaststoffen stehen wir vor einer Verbindung und dann stellen wir fest, ach guck mal, für diese Bindung haben wir einfach gar keine passende Schere. Also kann der Ballaststoff im Dünndarm nicht so zerlegt werden wie die normale Stärke oder der Zucker. Und jetzt könnte man denken, naja, okay, gut, dann ist das halt so, dann passiert dann eben gar nichts damit. Aber, und das ist eben das, was interessant ist, nur weil unser Körper jetzt diesen Stoff nicht vollständig verdauen kann, bedeutet das jetzt nicht, dass dieser Stoff bis zum Dickdarm irgendwie so tatenlos durch unseren Verdauungstrakt reißt, also durch den Dünndarm durchreißt. Ne? Denn Ballaststoffe können auch schon vorher Eigenschaften entfalten, die für uns wichtig sind. Also manche binden zum Beispiel Wasser, manche von den Ballaststoffen quellen auf oder bilden so eine gelartige Masse, manche vergrößern das Volumen von dem Speisebrei, manche können die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der Nährstoffe aus dem Darm aufgenommen werden. Es gibt manche, die können Gallensäuren binden und später dann im Dickdarm kommt für viele Ballaststoffe noch eine ganz andere Aufgabe hinzu. Sie können nämlich unseren Darmbakterien als Nahrung dienen. Das ist echt super spannend. Das heißt, wir sollten also Ballaststoffe jetzt auch nicht in so eine einheitliche Gruppe betrachten, bei der alle das Gleiche tun. Das denkt man nämlich oft, wenn man das Wort Ballaststoffe hört, oder hast du vielleicht auch schon mal gedacht, ne? Aber Ballaststoff ist nicht gleich Ballaststoff. Es gibt da echt viele Unterschiede. Und das, genau, das möchte ich gerne heute in der Podcast-Folge mit dir mal genauer angucken. Also einmal unterscheidet man zwischen löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Und ich fange mit den löslichen an. Die, wie das Wort auch schon sagt, die können sich in Wasser lösen oder eben auch mit Wasser stark aufquellen und zum Teil so gelartige Strukturen bilden. Also das kannst du direkt mal ausprobieren, wenn du Flohsamenschalen zum Beispiel in ein Glas Wasser oder auch in Joghurt einrührst, dann wird das sofort zum Gel, hast vielleicht schon mal gemacht. Genau, und jetzt denk einfach mal an deinen Verdauungstrakt, also der ist ja einfach kein trockenes Rohr. Also überall spielt ja so in deinem Körper auch Flüssigkeit eine Rolle. Wenn du schon etwas in den Mund nimmst, da ist der Speichel oder auch im Mageninhalt, in den Verdauungssäften, natürlich auch im Darminhalt. Und wenn jetzt bestimmte lösliche Ballaststoffe mit dieser Flüssigkeit in Kontakt kommen, dann verändert sich die Konsistenz des Speisebreis. Ne? Dann kann es zum Beispiel zähflüssiger wirken. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen. Also einmal die Magenentleerung kann langsamer erfolgen oder Nährstoffe kommen langsamer mit der Darmwand in Kontakt und können dann auch langsamer aufgenommen werden. Das ist zum Beispiel für den Anstieg des Blutzuckers nach einer Mahlzeit ganz interessant, weil die Kohlenhydrate dadurch einfach auch langsamer ins Blut gelangen und du somit auch Blutzuckerspitzen vermeidest. Und einige lösliche und gelbildende Ballaststoffe können außerdem auch Gallensäuren binden. Also Gallensäure brauchen wir ja für die Fettverdauung. Die werden aus Cholesterin in der Leber gebildet und dann kommt die Gallensäure in die Gallenblase, da wird sie eingedickt und normalerweise dann auch zu einem großen Teil wieder aufgenommen und recycelt. Und wenn jetzt mehr Gallensäuren ausgeschieden werden, dann muss der Körper neu bilden und benötigt dafür Cholesterin. Und das ist eine der Mechanismen, über den bestimmte Ballaststoffe zu einem günstigeren Cholesterinspiegel auch beitragen können. Genau, ich habe jetzt mal ein paar lösliche Ballaststoffe rausgesucht, also einmal das Pektin. Pektine findest du vor allem in Obst und Gemüse, also ganz besonders bekannt sind Äpfel und auch Zitrusfrüchte, aber auch so Beeren, Quitten, Aprikosen, Möhren enthalten Pektine. Und wenn du zum Beispiel Marmelade gelierst, dann spielt Pektin eine Rolle. Also Pektin kann mit Wasser eine gelartige Struktur bilden. Und im Verdauungstrakt kann diese Eigenschaft die Konsistenz jetzt von dem Speisebrei beeinflussen. Pektine gehören außerdem dann zu den Ballaststoffen, die von Darmbakterien gut fermentiert werden können. Also das passiert im Dickdarm, nicht im Dünndarm. Da komme ich dann nachher noch mit dazu. Und wenn du jetzt das nächste Mal einen Apfel isst, dann denk dran, der ist sehr viel mehr als nur Wasser, Fruchtzucker und ein paar Vitamine und natürlich auch ein bisschen lecker, ja. Er bringt auch Nahrung für unsere Darmbewohner mit. Und vielleicht ist es noch ganz wichtig, dass viele ballaststoffreiche Lebensmittel auch mehrere verschiedene Ballaststoffarten gleichzeitig enthalten. Also ein Apfel enthält zum Beispiel auch nicht nur Pektin. Ne? In der Schale zum Beispiel finden wir andere Strukturen als im Fruchtfleisch. Deswegen ist es auch wichtig, dass man möglichst Vielfalt hat und auch möglichst wenig verarbeitete pflanzliche Lebensmittel zu sich nimmt. Genau, dann ist, finde ich, ein löslichen Ballaststoff ganz wichtig, und zwar die Beta-Glucane. Die findest du vor allen Dingen in Hafer und in Gerste. Die Beta-Glucane sind löslich und sie sind zähflüssig. Das bedeutet, dass sie die Zähflüssigkeit des Speisebreis erhöhen können. Und dadurch können sie auch Einfluss auf die Blutzuckerreaktion nach einer Mahlzeit nehmen und damit eben auch den Cholesterinspiegel senken. Deswegen finde ich zum Beispiel Haferflocken und Haferkleie ernährungsphysiologisch super spannend. Und was ich eben auch toll finde, ist, dass sie nicht irgendwie weit angereist kommen müssen. Das ist ein heimisches Superfood, das wird auch in Deutschland angebaut. Genau, an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis, also Haferkleie und Haferflocken sind nicht dasselbe. Haferflocken werden ja aus dem ganzen Haferkorn hergestellt und bei der Haferkleie, da werden vor allem die ballaststoffreichen Randschichten und der Keimling verarbeitet. Und deshalb ist Haferkleie auch ganz besonders reich an Ballaststoffen und auch an Beta-Glucanen. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass du nur noch Haferkleie essen musst, also kannst auch normale Haferflocken essen, aber ich wollte dir einfach mal den Unterschied noch erklären. Und ich habe früher immer sehr gerne einfach auch nur Haferflocken in meinem Müsli gegessen und ich habe vor ungefähr einem Jahr gewechselt und ich esse jetzt also sehr, sehr, sehr viel mehr Haferkleie mit Keim im Skier oder Joghurt und ich merke echt, dass mir das gut tut. Ich habe übrigens auch mal ein YouTube-Video gemacht zu dem Thema Haferkleie. Wenn du nämlich zum Beispiel nicht so gerne Vollkornnudeln isst, also in Vollkornnudeln sind ja auch die Randschichten noch mit dabei, und du sagst, oh, esse ich aber eigentlich gar nicht so gerne, dann könntest du einfach normale Nudeln nehmen aus Hartweizengrieß und isst vorneweg 1 bis 2 Esslöffel Haferkleie mit Keim, die kannst du ein bisschen Joghurt auflösen oder auch ein bisschen Wasser auflösen und isst das einmal vorneweg, also vor deiner Mahlzeit, isst dann deine ganz normalen Nudeln und hast dann denselben Effekt, als wenn du Vollkornnudeln isst. Ne? Wobei das Beta-Glucan aus dem Hafer eben auch so ganz besonders wertvoll ist. Genau, gehen wir mal weiter. Inulin, ne, ist auch ein löslicher Ballaststoff, ne? Nicht verwechseln mit Insulin. Insulin ist ja das Hormon, das unter anderem unseren Blutzucker reguliert, aber Inulin ist ein Ballaststoff und der kommt zum Beispiel vor in Chicorée, in Topinambur, in Artischocken, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Spargel und so weiter. Und Inulin ist besonders deswegen interessant, weil es von bestimmten Darmbakterien gut fermentiert werden kann. Also es gehört damit auch zu den präbiotisch wirksamen Ballaststoffen, also präbiotisch bedeutet vereinfacht gesagt, es dient bestimmten nützlichen Mikroorganismen in deinem Dickdarm als Nahrung und kann dadurch deren Wachstum oder auch Aktivität fördern. Das Wort Präbiotikum wird manchmal verwechselt mit Probiotikum, also das ist ein Unterschied. Ein Probiotikum enthält lebende Mikroorganismen, also zum Beispiel Joghurt oder auch hier der Sauerkraut, ne, fermentiertes Gemüse, Kimchi und sowas. Das ist ein Probiotikum und das Präbiotikum ist gewissermaßen deren Futter. Also kann man vielleicht ein bisschen sich so merken, ne, es reicht nicht nur die guten Gäste einzuladen, also Probiotika, sondern man muss ihnen auch was zu essen anbieten, das Präbiotika. Genau, und genau dieses Essen können bestimmte Ballaststoffe liefern. Und da kannst du dir natürlich einfach Party in deinem Darm vorstellen, wenn du Zwiebeln gegessen hast. Allerdings hat Inulin noch eine andere Seite. Man muss auch mehr pupsen. Genau, weil es gut fermentiert wird, können dabei auch Gase entstehen. Genau, das ist dieses Inulin. Dann gibt es noch die Pflanzenschleime. Zu den löslichen Ballaststoffen gehören die auch. Das sind so Schleimstoffe, also zum Beispiel Flohsamenschalen. Die enthalten stark quellfähige Schleimstoffe. Das habe ich eben vorhin schon mal gesagt. Ne? Wenn du so einen Flohsamenschalen in Wasser einrührst und es ein paar Minuten stehen lässt, dann kannst du die Wirkung eben auch sehen. Und genau deshalb ist bei Flohsamenschalen ausreichend Flüssigkeit auch wichtig. Ne? Aber du sollst ja sowieso viel trinken, von daher, genau, weißt du das bestimmt auch. Und bei Flohsamenschalen finde ich, das ist ein schönes Beispiel auch dafür, warum diese Gleichung löslich bedeutet automatisch auch stark fermentierbar nicht funktioniert, weil diese Flohsamenschalen, die sind stark wasserbindend und auch so gelbildend, werden aber im Vergleich zum Beispiel zu Inulin deutlich weniger bzw. auch langsamer fermentiert, aber sie haben eben ganz andere Eigenschaften. Und deswegen nochmal hier klar, Ballaststoff ist einfach nicht gleich Ballaststoff. Die haben teilweise gleiche Wirkungen, aber manchmal eben auch unterschiedliche. Genau, und dann gibt es noch die unlöslichen Ballaststoffe. Wie der Name schon sagt, die lösen sich eben nicht in Wasser und können trotzdem Wasser aufnehmen und zum Stuhlvolumen beitragen. Also dadurch können sie zum Beispiel die Darmbewegung unterstützen und auch die Passage durch den Darm beeinflussen. Also kennst du vielleicht auch unter dem Namen Volumenmacher. Und auch hier lohnt es sich genauer hinzuschauen, denn da gibt es auch unterschiedliche. Es gibt, also unlöslich heißt jetzt auch nicht automatisch, dieser Ballaststoff wird von Darmbakterien gar nicht angerührt. Es gibt einige unlösliche Ballaststoffe, die werden kaum fermentiert und andere werden teilweise und manche eben auch stärker fermentiert. Ich fange mal vielleicht hier mit der Zellulose an. Das ist, glaube ich, so der bekannteste unlösliche Ballaststoff. Zellulose ist ein wichtiger Bestandteil von pflanzlichen Zellwänden. Also findest du einfach in Gemüse, Obst, in Hülsenfrüchten, in Vollkorngetreide, in ganz vielen anderen pflanzlichen Lebensmitteln. Und die Zellulose besteht aus vielen miteinander verbundenen Glukosebausteinen. Und jetzt könnte man fragen, ja, Moment mal, wenn Zellulose aus Glukose besteht, warum können wir sie denn dann nicht einfach verdauen? Und das hat einfach etwas mit dieser Bindung zu tun. Ne? Also die Glukose-Bausteine, die sind in der Zellulose anders miteinander verbunden als in der Stärke. Und für diese Verbindungen besitzen wir Menschen einfach kein entsprechendes Verdauungsenzym. Ne? Erinnere dich an das Beispiel mit der Schere, die ich am Anfang gesagt habe. Das heißt also, die Zellulose, die gelangt weitgehend unverdaut in den Dickdarm und wird dort auch nur ganz begrenzt fermentiert. Also die Stärke von der Zellulose liegt vor allen Dingen in dieser volumenbildenden Wirkung. Also du beugst damit einfach Verstopfung vor. Und dann gibt es noch die Hemicellulose. Da handelt es sich um eine ganze Gruppe unterschiedlicher sogenannter Polysaccharide. Also Polysaccharide sind ganz, ganz, ganz viele Glucose-Moleküle, die aneinandergereiht sind. Und die sind ebenfalls Bestandteil von pflanzlichen Zellwänden. Und Hemicellulosen kommen besonders in Vollkorngetreide und Kleie vor, ja, aber auch in Hülsenfrüchten, in Gemüse und auch in Nüssen. Und hier, finde ich, wird es interessant, Hemicellulosen können je nach Struktur unterschiedlich löslich und auch unterschiedlich fermentierbar sein. Das zeigt also wieder, warum diese Schublade manchmal zu klein ist, also Ballaststoffe alle in eine Schublade reinzupacken. Na, genau. Dann gibt es das Lignin. Das ist eine Besonderheit, denn es ist im Gegensatz zu den meisten anderen Ballaststoffen kein Kohlenhydrat, sondern ein komplexer Bestandteil verholzter Pflanzenstrukturen und sorgt vor allen Dingen für Festigkeit und für Stabilität. Und du findest es unter anderem in den äußeren Schichten von Getreide, in bestimmten Gemüsesorten, in Samen und in älteren, stärker verholzten Pflanzenteilen. Lignin ist kaum fermentierbar und wird weitgehend wieder ausgeschieden. Also es trägt vor allem zu den physikalischen Eigenschaften des Darminhalts bei. Und genau damit bin ich an einem Punkt, an dem ich einfach nochmal so was ganz, ganz Wichtiges festhalten möchte. Und ich weiß nicht, wenn du dir bis dahin nur einen Gedanken merken möchtest, dann diesen: Ballaststoffe sind keine einheitliche Substanz. Ja, es gibt lösliche, es gibt unlösliche Ballaststoffe, es gibt starke und schwache wasserbindende Ballaststoffe, es gibt gelbildende und nicht gelbildende Ballaststoffe, es gibt gut fermentierbare, langsam fermentierbare und kaum fermentierbare Ballaststoffe, und ein einzelner Ballaststoff kann mehrere dieser Eigenschaften miteinander verbinden. Und deshalb ist eine abwechslungsreiche Ernährung eben auch so sinnvoll. Ne? Ein Apfel bringt alle andere Ballaststoffstrukturen mit als eine Portion Haferflocken zum Beispiel. Linsen bieten unseren Darmbakterien etwas anderes als Mandeln, und eine Möhre hat ein anderes Ballaststoffprofil als ein Vollkornbrot. Und eine abgekühlte Kartoffel bringt uns nochmal eine ganz besondere Form, nämlich die resistente Stärke. Hast du vielleicht auch schon mal von gehört? Die resistente Stärke ist eigentlich Stärke, gehört aber aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu den Ballaststoffen. Denn anders als normale Stärke wird sie im Dünndarm eben nicht oder kaum verdaut und gelangt weiter in den Dickdarm. Resistente Stärke kommt zum Beispiel ganz natürlich in Hülsenfrüchten vor, in unreifen Bananen, aber sie kann auch durch Zubereitung entstehen. Hast du auch vielleicht schon mal gehört? Also in meinen Lebe-Leichter-Kursen erzähle ich das öfters, dass es ganz cool ist oder klug ist, wenn man Kartoffeln, Reis und Nudeln in doppelter oder dreifacher Menge kocht und stehen lässt. Weil wenn wir Kartoffeln, Reis und Nudeln kochen und anschließend abkühlen lassen, dann verändert sich ein Teil der Stärke. Also nicht die ganze Stärke, sondern ein Teil der Stärke. Und diese Stärkemoleküle, die ordnen sich beim Abkühlen neu an und sind für unsere Verdauungsenzyme dann schlechter zugänglich. Also ein Teil der Stärke wird dadurch resistent, ne? Sagt ja auch das Wort schon. Das heißt jetzt nicht, dass Kartoffeln vom Vortrag plötzlich keine Kohlenhydrate oder keine Kalorien mehr enthalten. Ne? Nicht, dass du das jetzt denkst. Es ist wirklich nur ein Anteil der resistenten Stärke. Aber ich finde den Vorgang trotzdem super spannend, weil er zeigt, dass nicht nur das Lebensmittel selbst, sondern auch die Zubereitung eine Rolle spielen kann. Genau, und damit sind wir jetzt schon im Dickdarm angekommen, denn in unserem Darm leben Billionen von Mikroorganismen. Den größten und dichtesten Teil dieser Gemeinschaft finden wir eben im Dickdarm. Und mit unserer Ernährung füttern wir nicht nur uns, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Und viele fermentierbare Ballaststoffe dienen bestimmten Darmbakterien eben als Nahrung. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Und die Bakterien, die bauen diese Ballaststoffe ab. Diesen Vorgang nennt man Fermentation. Dabei entstehen verschiedene Stoffwechselprodukte, unter anderem die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren. Die wichtigsten heißen Acetat, Propionat und Butyrat. Und besonders über Butyrat, also Buttersäure, möchte ich ganz kurz sprechen. Butyrat dient den Zellen unserer Dickdarmschleimhaut als ganz wichtige Energiequelle, also die ernähren sich davon. Und ich finde diesen Zusammenhang mega, weil wir füttern unsere Darmbakterien und sie stellen daraus wiederum Stoffe her, die für unseren Körper gut sind. Also Butyrat spielt eine richtig große Rolle auch für die Funktion und Stabilität der Darmbarriere. Und dafür ist zum Beispiel eben auch diese resistente Stärke richtig gut. Genau, im Dickdarm, also das hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne, lebt ja eine riesige Gemeinschaft von Mikroorganismen. Und gleichzeitig muss die Darmwand dafür sorgen, dass Bakterien und auch unerwünschte Bestandteile des Darminhalts dort bleiben, wo sie hingehören und nicht irgendwie aus diesem Dickdarm rauswandern. Und zu diesem Schutzsystem gehören unter anderem eine Schleimschicht und dicht miteinander verbundene Darmzellen. Und Butyrat steht mit verschiedenen Mechanismen in Verbindung, die zur Funktion von dieser Darmbarriere beitragen. Und genau, und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der für wichtig ist, und zwar Entzündungsprozesse in unserem Körper. Auch da wirken Ballaststoffe mit rein. Also eine ballaststoffreiche Ernährung wird mittlerweile auch mit günstigeren Entzündungsmarkern und auch einem geringeren Risiko für verschiedene chronische Erkrankungen in Verbindung gebracht. Also die Wissenschaft ist da gerade sehr am Forschen und es gibt verschiedene mögliche Erklärungen. Ne? Eine davon führt über diese kurzkettigen Fettsäuren, die bei der Fermentation von Ballaststoffen entsteht. Eben besonders dieses Butyrat kann verschiedene Signalwege beeinflussen, die an der Regulation von Entzündungsreaktionen beteiligt sind. Und ein weiterer Zusammenhang führt auch über diese Darmbarriere. Eine gut funktionierende Darmbarriere hilft einfach dabei, den Kontakt zwischen den Bestandteilen aus dem Darminhalt und dem Immunsystem zu kontrollieren. Ich glaube, das hat auch die Beate in der letzten Podcast-Folge gesagt, wie wichtig unser Darmmilieu ist. Da ging es um das Thema Süßstoffe, weil es einfach unser Immunsystem so beeinflusst. Genau, also das heißt, auch die Zusammensetzung und Aktivität unseres Mikrobioms spielt eine riesige Rolle. Und da kannst du, also das kannst du dir natürlich jetzt nicht so einfach vorstellen, wir essen jetzt einen Apfel und schalten damit alle Entzündungen aus, also so funktioniert der Körper nicht, aber die Forschung zeigt immer deutlicher, wie eng Ernährung, Mikrobiom, Darmbarriere und Immunsystem miteinander verbunden sind. Und die Ballaststoffe, die spielen in diesem Zusammenspiel eine riesige Rolle. Genau, und vielleicht wird dir jetzt auch verständlich, warum es sinnvoll ist, so unterschiedliche ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen. Ne? Denn unsere Darmbakterien sind ja auch keine einheitliche Gruppe. Also unterschiedliche Bakterien können auch unterschiedliche Ballaststoffe verwerten. Also Hafer und Gerste liefern uns eben diese Beta-Glucane, Äpfel, Beeren und andere Obst- und Gemüsesorten liefern diese Pektine, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Chicorée enthalten viel Inulin. Das Vollkorngetreide liefert Zellulose und verschiedene Hemicellulosen. Hülsenfrüchte bringen eine ganze Mischung verschiedener Ballaststoffe und resistente Stärke mit. Ja? Und Nüsse und Samen ergänzen das Angebot wieder mit so ganz anderen Strukturen. Das heißt, je abwechslungsreicher wir pflanzliche Lebensmittel auswählen, desto vielfältiger ist auch das Angebot für unser Mikrobiom. Und deshalb finde ich den alten Begriff Ballaststoffe inzwischen fast ein bisschen lustig, ne? Was früher als unnützer Ballast galt, ist in Wirklichkeit Nahrung für unsere Darmbakterien, Ausgangsstoff für diese kurzkettigen Fettsäuren und ich finde das einfach super, ne? Wie Darm und Körper, wie das so zusammenspielt. So, und jetzt bleibt natürlich noch die ganz praktische Frage, wie viel Ballaststoffe brauchst du eigentlich, also brauchen wir eigentlich und wie viele essen die meisten von uns tatsächlich und wie schaffen wir es, mehr Ballaststoffe zu essen, ohne ab morgen nur noch Flohsamenschalen und Kleie zu löffeln und mit so einem aufgeblähten Bauch durch die Gegend zu laufen. Die Empfehlung für Erwachsene liegt bei mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Ich würde dir sogar ein bisschen mehr empfehlen. Genau, und tatsächlich erreichen ganz, ganz viele Menschen diese Menge nicht. Aber, und jetzt finde ich, das ist die gute Nachricht, wenn du dich nach den Lebeleichter-Regeln ernährst, wirst du automatisch mehr Ballaststoffe zu dir nehmen. Wenn du deinen Teller nämlich zu einem guten Teil mit Gemüse füllst, und ich sage immer ein gutes Drittel, ne, das ist ja mathematisch nicht so korrekt, ne, aber meine Teilnehmer lachen dann schon immer, weil die wissen, was ich meine. Ja, regelmäßig Obst, Gemüse auf deinem Teller hast, ja, wenn du häufig Vollkornprodukte wählst und auch Hülsenfrüchte, ja, Nüsse, Samen in deine Ernährung einbaust, dann kommt über den Tag wirklich auch einiges zusammen. Ne? Also zum Beispiel eine Portion Haferflocken am Morgen oder eben auch Haferkleie, dazu ein bisschen Obst, Nüsse und Samen. Du kannst ja vielleicht mal mein ballaststoffreiches Frühstück ausprobieren. Ne? Ich nehme da 200 Gramm Skier, hast dann auch gleich noch eine gute Menge Eiweiß, 2 gehäufte Esslöffel Haferkleie mit Keim, dann 2 Walnüsse dazu, 1 Esslöffel Leinöl, 1 Handvoll Beeren oder ein kleiner Apfel oder was auch immer du da an Obst da hast. Ne? Das ist so mein relativ regelmäßiges Frühstück. Mittags dann immer eine große Portion Gemüse, möglichst abwechslungsreich, ne? Nicht immer die gleichen Sachen essen, regelmäßig Hülsenfrüchte und Wechsel. Wirklich hier immer wieder das Gemüse ab, mach oft Zwiebeln mit dazu. Abends kannst du dann vielleicht auch mal ein gutes Vollkornbrot mit Rohkost essen oder vielleicht auch hast du noch Gemüse vom Mittag über. Also ich sage mal Gemüse, Gemüse, Gemüse. Gemüse ist wirklich eine Lösung für ganz, ganz viel. Ich backe hin und wieder mein Haferflockenbrot, also super einfach, 500 Gramm Haferflocken, 3 Eier, 500 Gramm Magerquark, 2 Päckchen Backpulver, ein geriebener Apfel mit Schale, 1 Teelöffel Salz, alles verrühren, 50 Minuten bei 180 Grad, also das muss er jetzt nicht jeden Tag essen, ich mag auch gerne Sauerteigbrot mit Roggen und Dinkel, frisch gemahlen, ich mache auch ganz gerne mal Nüsse ins Brot, aber ja, probier doch ruhig mal aus, wechsel gerne mal ab. Ich habe das, dieses Haferflockenbrot habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, kannst du dir gerne auch mal anschauen. Also sammel einfach mal Ballaststoffe über den Tag. Und vielleicht möchte ich jetzt auch an der Stelle nochmal Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Erbsen hervorheben, denn die haben nicht nur reichlich Ballaststoffe, die haben auch richtig gutes pflanzliches Eiweiß. Und da kannst du zum Beispiel mal Linsen in eine Bolognese-Soße machen oder Kichererbsen im Salat oder weiße Bohnen in einer Suppe oder weiße Bohnen mit passierten Tomaten einfach mal im Backofen gebacken oder ein Hummus als Brotaufstrich. Ja, ich habe gerade heute selber mal wieder Hummus gemacht, einfach ein bisschen Sesam in der Pfanne geröstet, Öl dazu für die Tahinpaste, dann Kichererbsen, Zitrone, Salz, Kreuzkümmel, Kümmel, bisschen Wasser dazu und Knoblauchzehe vermengt. Eine super Ballaststoffbombe, die auch sogar noch eiweißreich ist. Genau, und wie ich schon gesagt habe, auch bei Gemüse und Obst immer schön, die Vielfalt ist eine gute Idee, weil der Apfel liefert einfach andere Ballaststoffe als die Möhre. Hafer bringt anderes mit als Linsen und eine Zwiebel anderes als Beeren. Genau, je abwechslungsreicher wir pflanzlicher Lebensmittel auswählen, desto vielfältiger ist auch das Angebot für unsere Darmbakterien. Und wenn du bisher eher wenig Ballaststoff gegessen hast, dann steigere die Menge langsam. Ne? Denn gut fermentierbare Ballaststoffe habe ich ja schon gesagt, werden von den Darmbakterien verarbeitet, da entstehen Gase und wenn du da umstellst, das könntest du natürlich eben auch schon spüren, aber ja, du kannst einfach langsam anfangen, fängst vielleicht mit einem ballaststoffreichen Frühstück an, dann kommt häufiger mal eine Vollkornvariante beim Mittagessen mit dazu, eine zusätzliche Portion Gemüse, Hülsenfrüchte langsam steigen und eben auch ausreichend trinken. Genau. Ja, vielleicht siehst du die Ballaststoffe nach dieser Folge ein bisschen anders. Ja, sie sind weit mehr als nur ein Mittel gegen Verstopfung. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, dass wir diese Stoffe einmal für unnützen Ballast gehalten haben. Vielleicht schaust du heute einfach mal auf deinen Teller und fragst dich, naja, wie vielfältig füttere ich eigentlich heute mich selbst und meine Darmbakterien? Und vielleicht gibt es schon bei der nächsten Mahlzeit eine kleine Möglichkeit, etwas mehr Vielfalt auf deinen Teller zu bringen. Vielleicht kochst du auch Nudeln, Reis und Kartoffeln demnächst mal in der doppelten Menge, jetzt wo du weißt, wie gut die resistente Stärke für deinen Darm ist. Ja, ich bin gespannt und freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Ja, ich hoffe, ich konnte dir Lust auf die Ballaststoffe machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude beim Ausprobieren. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, unsere Coaches Beate und ich. Und wenn du im Lebeleichter Club bist, naja, dann hören und lesen wir uns natürlich regelmäßig. Ja, geh einfach gerne auf unsere Webseite www.lebe-leichter.com. Da findest du auch alle Infos zu unserem Lebeleichter Club und auch wie du da hinkommst. Du findest dort auch alle unsere Kursangebote. Ein paar unserer Coaches starten sogar im Sommer ihre Sommerkurse und es gibt ein paar Coaches, die bieten über den Club einen Sommer-Mini-Kurs an. Also auch dafür kannst du dich anmelden, wenn du dann im Club bist. Und ansonsten hören und sehen wir uns wieder im September. Bis dahin, leb dein Leben leichter, deine Heike Malisik.